Wir hören als Predigtext Verse aus dem Wochenpsalm oder den Wochenpsalm. Es sind Verse aus Psalm 147. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, früher war ich öfter in Wernigerode. Da gibt es viele schöne und interessante Häuser. Ein Haus hat sich tief in mir eingeprägt und beschäftigt mich nun schon viele, viele Jahre. Wegen seiner Beschriftungen. Oben, erste Etage, groß, vielleicht 2 Meter, ich bin der Herr, dein Arzt. Eine starke Zusage aus der Bibel. Steht in 2. Mose 15, 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Im Hebräischen ist das einer der Namen Gottes. Jahwe Rapha, der Herr, der innerlich und äußerlich repariert, der selbst das Heilmittel ist, der ein krankes Volk heilt, der Wunden und Krankheiten heilt, der wiederherstellt. Luther übersetzte das sehr zutreffend mit: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ob das wirklich stimmt? Wie gesagt, das Haus hatte 2 Inschriften. Oben, groß, 2 Meter breit: Ich bin der Herr, dein Arzt. Drunter, klein, vielleicht 50 Zentimeter, Friedhofsverwaltung. Weiß nicht, ob Sie es erkennen können, es ist ein bisschen dunkel. Hier oben das große: Ich bin der Herr, dein Arzt. Und hier unten Friedhofsverwaltung. Ich bin der Herr, dein Arzt, die Botschaft der Bibel. Friedhofsverwaltung, Botschaft und Wirklichkeit der Kirche. Damit Sie mich bitte nicht falsch verstehen: Wir brauchen Friedhofsverwaltungen und die sind etwas Gutes. Christen haben von Anfang an die Bestattung Verstorbener als einen wichtigen Liebesdienst gesehen und praktiziert. Das gehörte schon in der Antike zu ihren herausragenden Merkmalen. Aber ist das alles? Oder haben wir vielleicht etwas verloren und sollten es zurückgewinnen? Mich beschäftigt es immer wieder. Und sicher bleiben da Spannungen und Fragen. Und es gibt keine schnellen und billigen Antworten. Aber auf Gottes Wort sollten wir schon hören. Und Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, hatte genau das und nichts anderes gelebt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und seinen Jüngern und der Gemeinde hat er aufgetragen, Gottes Heil zu leben und zu bezeugen und weiterzugeben. Und da gehörten und gehören Heilungen immer dazu. Wobei Gottes Wege der Heilung ganz anders sein können als unsere Wege. Und auf diesem Hintergrund möchte ich noch einmal die Brieflesung und das Evangelium mit Ihnen bedenken, um dann noch einmal auf den Wochenpsalm zurückzukommen. Wie heilt Gott einen Saulus? Moment, der Saul war doch gar nicht krank, der war doch kerngesund, der Kerl, oder? Körperlich war er vermutlich kerngesund, ja. Aber geistlich war er krank und verwirrt. Er wollte Gott dienen, indem er Jesus und seine Gemeinde bekämpfte. Wenn das nicht krankhaft ist, dann weiß ich nicht was. Falsche Frömmigkeit ist tatsächlich eine schlimme Krankheit. Sie bewirkt das Gegenteil von dem, was echte Frömmigkeit bewirken will und soll. Und die Betroffenen merken es nicht einmal. Falsche Frömmigkeit täuscht etwas vor. Man wähnt sich im Recht und lebt im Wahn. Und so etwas gab es nicht nur damals. Das gibt es in vielfältigen Varianten auch heute. Wie heilt Gott also einen Saulus? Indem er ihn in sein überführendes Licht nimmt, und das macht ihn zunächst äußerlich blind, aber innerlich sehend. Gott wirft ihn äußerlich und innerlich zu Boden. Und so findet sich Saulus auf einer Ebene wieder, auf der er merkt, dass er tatsächlich Heilung braucht. Und dann sucht und empfängt er sie. Dazu braucht es dann auch einen Menschen, Hananias. Der ist innerlich wach und beweglich. Er kann Gottes Stimme hören. Und er folgt ihr, auch wenn sie Ungewöhnliches sagt. Er lebt in der Fülle des Heiligen Geistes und deshalb kann er davon weitergeben und vollmächtig segnen. Genau solche Menschen braucht Gott auch heute, damit Menschen heil werden. An Geist, Seele und Leib. Der Taubstumme im Evangelium musste natürlich nicht erst zu Boden gestoßen werden, da war er schon. Und es gab Menschen, die ihm selber nicht heilen konnten, aber sie hatten Liebe zu ihm und sie wussten, Jesus kann helfen. Also bringen sie den Gehörlosen und Stummen zu Jesus. Und Jesus behandelt diesen Menschen wieder ganz persönlich. Keine Licht- und Kraftbehandlung wie bei Saulus und später menschliche Vermittlung, sondern Jesus nimmt ihn, behandelt ihn mit seinen Fingern und mit Spucke, mit einem Seufzer und mit einem Befehl. Wieder eine sehr merkwürdige Methode, auf die kein Arzt kommen würde. Sie zeigt, die Heilung, um die es in der Bibel geht, steht ganz in der göttlichen Verfügung. Das ist menschlich nicht machbar, auch nicht nachahmbar. Könntest du mal versuchen. Es geht auch nicht um Sensation oder Show, sondern schlicht darum, dass Gott bei einem Menschen zum Ziel kommt, und zwar auf seine Weise. Und dabei sind Gottes Weisen unendlich vielfältig und großartig und kreativ und manchmal auch sehr geheimnisvoll. Wir werden hier wohl nie alles verstehen. Da bleiben auch Rätsel und offene Fragen. Aber einige Dinge sollten wir verstehen, um göttliche Heilung empfangen zu können. Und dazu möchte ich noch einmal an einige Verse aus unserem Wochenpsalm erinnern. Der Herr heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Die auf seine Güte hoffen. Das Fundament, die Voraussetzung für göttliche Heilung ist die Güte oder die Gnade Gottes und sonst nichts weiter. Und wer das bisher nicht im Herzen aufnehmen konnte, Gott ist gut. Gott ist gut und er tut in seiner Gnade viel mehr, als seine Pflicht wäre und als zu erwarten ist. Wer das nicht im Herzen schon aufnehmen konnte, der wird ihm auch nicht zutrauen, dass er heilen will. Da braucht es erst einmal Korrekturen im Gottesbild. Und dass da wieder Glauben und Vertrauen aufgebaut wird. Also wer zum Arzt geht, der vertraut ihm doch auch und muss ihm vertrauen. Er vertraut seinen Fähigkeiten und darauf, dass er es gut meint und wirklich heilen will. Also ich sage mal, Ärzte sind von ihrem Wissen und ihren Mitteln her genauso in der Lage, Menschen krank zu machen und zu töten. Aber wir trauen ihnen selbstverständlich zu, dass sie heilen wollen. Und dass sie ihre Fähigkeiten wirklich zur Heilung nutzen. Was wir Ärzten zutrauen, sollten wir Gott nicht zutrauen? Dem Gott, von dem Jesus sagt, dass er allein gut ist und der zudem allmächtig ist? Und zweites, wenn schon die Fachausdrücke und Methoden der Ärzte für Otto-Normalverbraucher unverständlich sind, wie viel mehr gilt es für Gott? Unermesslich ist seine Weisheit, sagt der Psalm. Für seine Einsicht gibt es keine Zahl, kein Maß. In seiner Einsicht, in seinen Fähigkeiten, in seinem Können, mit dem er alles regiert und koordiniert und abstimmt, lässt Gott sich nicht durch Zahlen und Größen beeindrucken. Das steckt dahinter. Bei ihm zählt nicht das, was bei uns zählt und Eindruck macht. In der bisherigen Lutherbibel stand, unbegreiflich ist, wie er regiert. Gott hat anderes und sehr viel mehr im Blick als wir. Den ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist, das ganze Heil für Ewigkeiten. Er hat höhere Absichten und meint es besser mit uns, als wir es je mit uns meinen könnten. Jetzt verstehen wir das oft nicht. Aber wenn wir einmal am Ziel sind, bei ihm, dann werden wir ihm vielleicht für das am meisten danken und preisen, was wir hier am wenigsten verstanden haben. Möglicherweise waren die schwersten Lektionen die wertvollsten. Wo unser Verstehen aufhört, sollte unser Vertrauen trotzdem weitergehen. Vertrauen ist das, was trägt, nicht das Verstehen. Und schließlich denke ich, wir erfahren hier weniger Heilung, als Gott geben kann und will, weil wir den folgenden Punkt nicht beachten. Der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind, der Herr richtet die Elenden auf. Ich erinnere auch noch einmal an den Wochenspruch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. eine Grundvoraussetzung, von Gott Heilung zu empfangen, ist Demut. Und deshalb musste Saulus erst einmal zu Boden geworfen werden. Wer noch auf seine Rosse und Schenkel vertraut, wie der Psalm sagt, also auf seine technischen und menschlichen Möglichkeiten, der befindet sich außerhalb von Gottes Wohlgefallen. Dagegen haben die mit zerbrochenen Herzen große Chancen. Menschen, die wissen, meine eigenen Möglichkeiten reichen nicht. Meine eigene Güte auch nicht. Ich kann alles nur von Gott erwarten. Ich brauche ihn zuallererst. Wer ein zerbrochenes Herz hat, der ist seinen Stolz losgeworden. Und damit sind seine Hände frei. Er muss sich und anderen und Gott nichts mehr vormachen. Er kann sich Gott und auch der Wahrheit über sich selbst stellen. Er hat da nichts mehr zu verlieren. Er kann nur noch gewinnen. Und so kann er sich auch einem Seelsorger öffnen vielleicht und ihm mal alles, wirklich alles sagen und anvertrauen. Das ist manchmal notwendig und kann den entscheidenden Durchbruch einleiten. Und so wie ein Patient, der gesund werden will, den Anweisungen des Arztes folgen sollte, so wird ein Mensch, der Demut gelernt hat, auch Gottes Wort, Gottes Anweisungen folgen. Und das ist immer sehr gesund. Das kann uns tatsächlich heil machen und heilen. Damit ist jetzt ganz bestimmt nicht alles zu diesem Thema gesagt und es bleiben Fragen offen, das weiß ich sehr gut. Es gibt schlimmes und ungelöstes Leid, wo wir im Augenblick nicht weiterkommen. Da bleiben Spannungen. Und es gibt Spannungen, ja Diskrepanzen zwischen dem, was die Bibel sagt und was wir erleben. So wie es Diskrepanzen, eine Spannung gibt zwischen diesen beiden Schildern und diesem Haus. Ich bin der Herr, dein Arzt, Friedhofsverwaltung. Man kann diese Diskrepanzen verschieden erklären oder versuchen aufzulösen. Man kann sagen, die Bibel ist falsch und überholt. Das ist eine Variante. Die andere Variante, man kann sagen, bei uns ist einiges falsch. Und wir haben einiges nachzuholen und wiederzugewinnen. Ich denke, das Zweite. Gott wandelt und ändert sich nicht. Sein Wort und seine Zusage gilt, ich bin der Herr, dein Arzt. Jesus hat das bestätigt. Und Gottes Geist bestätigt das heute, wo er wirken darf. Einige wertvolle Hinweise finden wir im Psalm 147 und in den gottesdienstlichen Lesungen von heute. Voraussetzung für göttliche Heilung ist seine Güte allein. Seine Methoden sind sehr vielgestaltig. Und dabei hat er den ganzen Menschen und die Ewigkeit im Blick. Nicht nur unser körperliches, vergängliches Wohl. Er wartet auf unser Vertrauen. Er wartet. Und die Demütigen empfangen von Gott. Bei Gott dürfen und sollen wir heil werden. Das darf jetzt beginnen. Das wird vollendet werden, wenn Gott am Ziel ist, ganz und für immer. Das kommt und das bleibt. Vollkommenes Heil. Am Ende bleibt, dass Gott heilt und heil macht, der große Arzt. Und eine Friedhofsverwaltung wird dann nicht mehr nötig sein. Das ist gewiss. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, unser Vater, danke, dass du auch unser Arzt bist. Dein Sohn Jesus hat es verkörpert und vorgelebt. Bei dir sind nicht die Gesunden und Starken im Vorteil, die, die alles können und immer oben aufschwimmen. Du hast ein Herz für Schwache und Kranke, Geknickte und Gebrochene, wo das Feuer zu erlöschen droht. Hilf uns, das neu zu glauben. Hilf uns, das neu anzunehmen und zu dir zu kommen mit unseren Nöten und Gebrochenheiten. Zeig uns, wie das praktisch geht. Mit den ersten Christen beten wir: Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und gib uns einen Blick für die Menschen, die Hilfe brauchen, für Menschen, die körperlich krank sind oder seelisch und die geistlich nicht mehr weiter wissen. Bitte gib uns Liebe und Vollmacht zu helfen. Erfülle mit Weisheit, Liebe und Sensibilität, die das beruflich tun. Ärzte, Schwestern, Pfleger, Pflegedienste, das Brückenteam. Wir danken dir auch für unser Gesundheitswesen und bitten für diejenigen, die den Nöten und Hindernissen, die dort auch herrschen, abhelfen wollen. Gib ihnen Weisheit und Gelingen. Vor allem aber rufe deine Gemeinde und Kirche in ihre ursprüngliche Berufung und Bevollmächtigung zurück, bis du selber kommst und alles gut machst. Amen.